Heute erzähle ich euch von sagenhaften Ereignissen aus meiner Heimat Vorarlberg. Zusammengetragen hat diese Sagen Dr. Franz Josef von Buhn, geboren 1824 in der Nähe von Muttersberg, gestorben schon mit 46 Jahren in Schruns 1870. Die Venediger im Hittisberg. Hinter dem Hittisberg, der Gemeinde Hittisau im Bregenzer Wald, haben vor uralten Zeiten in Fluren und Höhlen die Venediger gehaust. Das sind Männlein und Weiblein gewesen, ganz kleine Leute, fromm und gescheit. Im Hittisberg, in den steilen Felswänden, hat man es viele Male klopfen und hämmern gehört. Da haben die Venediger Steine gegraben. Die waren gerad wie Feuersteine und das soll Golderz gewesen sein. Sobald es aber Winter geworden, so sind die Leutlein fort. Man hat nicht gewusst, wohin. Und im Frühling sind sie wiedergekommen und man hat nicht gewusst, woher. Etwa einmal sind sie in einschichtigen Häusern zu Stubet gegangen, haben also einen Besuch gemacht, haben aber nicht viel geredet. Ausgenommen dann, wenn die Leute einen guten Rat brauchten. Den haben sie dann auch gerne gegeben. Wenn jemand aber gestritten und gekiebet hat, so haben sie alle übereinander geschrien, Orla brennt, Orla brennt, und sind durchs Haus hinaus, so Knot sie es nur haben konnten. Wenn etwa ein Mann oder ein Weiblein über den Weg gegangen ist, so ist manchmal so ein kleines Männlein zu ihm gekommen oder zu ihr gekommen und ist mitgegangen. Plötzlich war es wieder verschwunden. Und etwa einmal sind sie zu den Bauern auf den Stadel gegangen und haben dort am Heustock gesotten und gebraten, dass das Feuer nur so ins Heu hineingefahren ist. Aber nichts, gar nichts, ist verbrannt. Einmal wurde so ein Weiblein am Berg nach der Geburt zur Wöchnerin. Da hat das Männlein eine Nachbarfrau geholt. Und die ist gekommen und hat geholfen, was sie halt konnte. Lohn wollte sie keinen. Das Venediger Weiblein aber gibt ihr Kohlen in den Schoß und sagt, tu die Schoß nicht auf und lueg nicht hinein, bis du am Kunst. Wie das Weiblein ein Stück weit gegangen ist, denkt sie, die hat mir nichts als Kohle gegeben. Das mag ich nicht heimtragen. Sie macht die Schürze auf und leert die Kohle aus. Wie sie heimgekommen ist, so will sie die Schürze runtergeben und sieht, dass in einer Falte eine Goldmünze war. Da erschrickt sie und denkt, puh, ich hätte Kohlen nicht sollen ausleeren, das Venediger Weiblein hat mir lauter Schildistubler Goldmünzen gegeben. Daraufhin ist sie umgekehrt und ist auf den alten Platz gegangen, wo sie die Kohlen ausgeleert hat, hat aber nichts mehr gefunden. Der Johler Bühel. Am oberen Ende des Dorfes Bezau erhebt sich mitten aus dem Feld der Johler Bühl. Die Sage erzählt, wie er entstanden ist. Wo heute der Hügel ist, lebte vor Zeiten ein Johler, also ein wohlhabender Bauer in einem großen, wunderschönen Bauerhaus, umgeben von riesigen Feldern. Da kam einmal ein unbekannter Bettler und bat den Bauern um ein Almosen. Der Johler aber war geizig und hatte kein Herz und wies dem Bettler die Tür. Da drehte sich das unbekannte Männlein noch einmal um und sagte mit drohender Miene: Wart nur, ich werde dir dafür was bringen. Kaum war das Männlein verschwunden, so schwärzte sich der Himmel. Bald hörte man vom Gebirge her aus dem Gräfentobel herab ein fürchterliches Tosen, und ehe man es sich versah, schoss das Wasser in Strömen aus dem Tobel und führte große Steine und Tannen mit und überschwemmte und überschüttete die Felder. Mitten in der tobenden Flut aber erschien das unbekannte Männlein mit einem großen Drachen, den es an einer roten Schnur führte, und blieb ober dem Haus des Bauern stehen. Der Drache stieß alle vom Wasser herabgerollten Felsblöcke und Baumstämme mit seinem Schwanz gegen das Haus des Bauern, so dass es mit Mann und Maus verschüttet wurde, und er häufte noch einen ganzen Hügel darüber. Nachdem das Männlein so die Lieblosigkeit des geizigen Bauern vergolten hatte, führte es zur größten Verwunderung der Leute den Drachen an der roten Schnur mitten durch das Dorf hinab, schlug den Weg gegen Andelsbuch ein und verschwand. Keine Seele konnte erfahren, woher das Männlein gekommen und wohin es mit dem Drachen gezogen sei. Der Jolabühl aber breitet sich mit seinem langgestreckten Rücken noch jetzt mitten im Felde aus, als Beispiel und Warnung, wie Hartherzigkeit und Geiz zuweilen schon auf Erden bestraft werden. Die Weiberschlacht an der Roten Eck. Vor dem Schwedenkriege hatten die Kleider der Bregenzer Wälderinnen dieselbe Form und Gestalt, aber nicht dieselbe Farbe wie heutzutage. Während sie jetzt eine glänzend schwarze, faltenreich bis zu den Knöcheln hinabfallende Juppe und eine kegelförmige Kappe tragen, war die Farbe aller Kleidungsstücke damals weiß. Es soll sich 1647 gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges in der Nähe von Eck zugetragen haben. Nach der Eroberung von Bregenz und der Besetzung großer Teile Vorarlbergs durch schwedische Truppen unter Führung des Feldmarschalls Karl Gustav Wrange kam es durch marodierende Soldaten immer wieder zu Überfällen, Plünderungen und Gewalt. Als die Schweden sich nach der Einnahme von Bregenz an der Eroberung des Bregenzer Waldes machen wollten und auf ihrem Zug bis hinter das Dorf Alberschwende kamen, erblickten sie auf einmal eine große Schar weiß gekleideter Wesen, die mit geschwungenen Waffen schreiend auf sie herabstürzten. Staunen und Schrecken erfasste die Schweden, so dass sie alsogleich zur Flucht sich wandten. Sie hielten die weißen Gestalten für himmlische Wesen, die gegen sie zum Kampfe anrückten. Es waren aber Frauen und Mädchen aus dem Bregenzer Wald, die, als sie vom Anmarsch der Schweden hörten, wie Heldinnen Hauen, Pickel, Sensel und Heugabeln ergriffen, den Schweden entgegenzogen, sie auf ihre wilde Flucht einholten und allesamt und sonders totschlugen. Da dieser Sieg nachmittags um 2 Uhr erfochten wurde, so soll es zu dessen ewigem Andenken in jenen 3 Pfarreien, aus welchen die Siegerinnen waren, noch heute geltende Gewohnheit sein, das ganze Jahr Nachmittag um 2 Uhr, also der Siegesstunde, mit einer Glocke zu läuten. Wegen des Sieges sollen auch die Weiber das Vorrecht erhalten haben, beim Opfergang in der Kirche um den Altar zuerst, das heißt vor den Männern zu gehen und sogar ganz vorne mit dem Pfarrer zu beten. Als sie prägend zur Welt rennen, später vernahm man, dass sie in ihrer weißen Kleidung den Schweden wie himmlische Wesen vorgekommen seien, hielten sie selbst die Sache für ein göttliches Wunder und gelobten zum Dank, die weiße Kleider abzulegen und gegen dunkel umzutauschen. Noch vor wenigen Jahren war im Gasthaus zum Engel in Bezau ein solches weißes Weibergewand zu sehen und wurde von der Wirtin als aus der Zeit vor dem Schwedenkrieg herstammend bezeichnet. Der Platz am Fallenbach aber, der vom Blut der erschlagenen Schweden gefärbt wurde, heißt bis heute das Rote Eck. Das Mordasheer. Der Name Mordas stammt aus dem Rätoromanischen und bezeichnet eine abgerundete Hügelkuppe. In gewissen heiligen Nächten, besonders von Weihnachten bis Heilig Dreikönig, vernimmt man dort in den Lüften bisweilen eine bezaubernde Musik, meistens aber einen grauenerregenden Lärm, der von den Berghöfen sich bis ins Tal herabzieht, um dann wieder in Richtung Gebirge und Schluchten weiterzuziehen. Man glaubt, dass es durch die Lüfte reitende böse Geister und Hexen sind, die dieses Gesaus und Gebraus auf ihrer nächtlichen Fahrt verursachen. Bloß Sonntagskinder können etwas von ihrer Gestalt wahrnehmen. Die anderen Menschen sind auf das Hören angewiesen. Wer bei dem Erscheinen dieser bösen Geister auf dem Weg oder im Feld ist, soll ein Kreuz machen, ihnen ausweichen und sie ruhig vorüberziehen lassen. Aber zu Hause muss man die Haus- und Stalltüren sorgsam verschließen, denn wo sie hinkommen, bringen sie sowohl den Menschen als auch den Haustieren Krankheit und allerlei anderes Übel. Das kluge Hirtenbüblein aus dem Bregenzer Wald. Ein schwäbischer Bauer, welcher einen Hirten brauchte, fuhr auf den Markt von Ravensburg, wo damals alljährlich im Frühling Kinder armer Leute aus den Tälern Tirols und Vorarlbergs gebracht wurden, um sich im Schwabenlande den Sommer über als Hirten zu verdingen. Es fragte so ein Büblein, das ihm besonders gut gefiele, was er denn verlange bis zum Herbst fürs Hüten vom Vieh. Das Bregenzer Wälder Büblein antwortete, ja, 10 Gulder und ein paar Schuhe. Das wären übrigens heute ungefähr 185 Euro. Dem Bauern war's recht. Und er nahm den kleinen Hirten auf sein Fuhrwerk mit nach Hause. Dieser hütete nun das Vieh seines Dienstgebers und half auch sonst bei der Arbeit fleißig mit. Als der Herbst heranrückte, wollte das Büblein aber nicht nach Hause zurückkehren, denn seine Mutter sei sehr arm und könne es nicht erhalten. »Ist mir auch recht, wenn du den Winter über bei mir bleibst«, sagte der Bauer. »Ich gebe dir dafür ein neues Gewand, aber in die Schule wirst du im Winter schon gehen müssen.« Von der Schule wollte der Bub nichts wissen. Er arbeite lieber den ganzen Tag. Wenn's ohne die Schule geht, ist mir's auch recht, meinte der Bauer. Bald aber kam der Lehrer des Ortes zum Bauern und verlangte, dass der Bub die Schule besuche. Ich gang nicht in die Schule. Was ihr wissend, was ich auch, sagte der Bub zum Lehrer. Nun fragte ihn der Lehrer über alles aus, was in der Schule den Kindern beigebracht wird, und der Bub blieb zum größten Erstaunen des Schulmeisters keine Antwort schuldig. Als dies der Herr Pfarrer erfuhr, ließ er das gescheite Büblein zu sich kommen und riet ihm dringend, er solle doch studieren, die Kosten werde er schon für ihn bestreiten. Der Bub aber sagte, er wolle lieber arbeiten als studieren. Im weiteren Verlauf der Unterredung fragt ihn der Pfarrer, wie viel Schafe der denn zu hüten habe. Der Hirtenbub antwortete, noch einmal so viel als die Hälfte, so viel als der dritte Teil und eins, dann sind's 100. Der Pfarrer brachte es nicht heraus, wie viele Schafe damit gemeint waren und sagte, der Bub daher, sehen dir? So viel ihr wissend, was ich auch, ich muss nicht studieren. Die Geister schmausen. Die Alpenbütze hausen im Bregenzerwald, besonders im Herbst und im Winter, in den Sennerhütten und treiben dort die Unwesen. Sie erscheinen jedoch auch in jener Zeit, wo die Knechte und das Vieh auf den Alpen sind. Wer ihnen nichts zuleide tut oder wer sie nur unfreiwillig beobachtet, hat vor ihnen wenig zu fürchten. Wenn man sie aber trachtet, werden sie bösartig, manchmal sogar grausam. Auf der Alpe Hintermeilen, auch als Hintermellen bezeichnet, eine Alpe in Dornbirn, hat schon mancher mit Geistern zu tun gehabt. Einer ist dann auf dem Steg gestanden, der über den Meilenbach führt und hat die Leute nicht rüberlassen. Und wie einmal ein Mann doch herüber wollte, packte ihn der Geist mit seinen Händen, dass der Arme schwere Brandwunden erlitt. Ein Jäger aus Buchebrunnen bei Feldkirch hatte sich einmal verspätet und wollte in der Sennerhütte übernachten. Das Vieh war schon lange abgefahren und so trieben die Geister ihr Unwesen in der Hütte. Den Jäger litt es nicht lange in der Hütte. Viele Geister hatten sich dort versammelt und unterhielten sich mit Lärmen, Trinken, Musizieren. Der Jäger überlegte lange und dann schoss er mitten in die saubere Gesellschaft hinein und der Spuk war vorbei. Ein anderes Mal übernachtete auch ein Jäger in dieser Alpe. Da wurde er mitten im Schlaf durch Tanzen, Johlen und Musik geweckt. Dann kamen die Geister und zwangen ihn mitzublasen und sie drückten ihm eine Klarinette in die Hand und er musste musizieren, dass ihm die Tasten die Finger blutig machten. Wie er aber morgens erwachte, hatte er anstatt einer Klarinette einen Holzprügel in der Hand. Der Baumeister. Es ist einmal ein armes Männlein gewesen. Es hat gut mauern können und zimmern und wäre so gern ein reicher Mann geworden. Aber es hat 5 Kinder gehabt, und da ist es unmöglich gewesen, ein reicher Mann zu werden. Da hat einmal das Wasser in seiner Pfarre eine Brücke am Kirchweg fortgerissen und die hätte er schnell reparieren sollen. Man kommt also zum Mändle und fragt, ob es um 100 Taler in der richtigen Zeit die Brücke machen könne. Das Männlein sieht wohl ein, das wäre schon ein schöner Lohn, und es bittet um einen Tag Bedenkzeit. Die gibt man ihm gerne, und so besinnt sich das Männlein Tag bis um 12 in der Nacht. Er sieht am Ende, dass es ihm mit der Zeit nicht möglich ist, die Brücke so zu reparieren, wie es gewünscht ist. Schon will er traurig ins Bett gehen, aber auf einmal klopft es ganz leise an seiner Tür und ein schwarzer Mann kommt herein. Er wünscht eine gute Zeit und fragt den Maurer, warum er denn so traurig sei. Der Maurer erzählt ihm alles so, wie es ist. Der Schwarze lacht und sagt, da ist dir bald geholfen. Ich stell dir eine Brücke in der bestimmten Zeit her, aber die erste Seele, die von deinem Haus über die Brücke geht, ist mein. Dem Maurer schauderte es anfangs, aber wie er merkt, wer das Männlein da ist, da denkt er sich, warum nicht, und geht den Vertrag ein. In der ausgemachten Zeit steht die Brücke, so wie es das kleine Männlein gesagt hat, fix und fertig da. Und der Teufel wartet schon mitten drauf auf die erste Seele aus des Maurers Haus. Der Maurer aber holt schnell den Geißbock aus dem Stall und jagt ihn über die Brücke. Wie der Teufel den Geißbock hertreppen sieht, so reißt er ihm kurz vor Zorn den Schwanz aus. Und seit dieser Zeit haben die Geißlein kurze Schwänze. Der Maurer aber hat 100 Taler bekommen und ist ein ziemlich reicher Mann gewesen.